Dann darf ich jetzt das Panel hier zu mir bitten. Monika Zimmermann hatte sich ja gerade schon geäußert, zu Wort gemeldet. Kommen Sie doch bitte einfach hier nach oben. Ich sortiere mal eben die Reihenfolge, wie wir es besprochen haben. Frau Zimmermann, bitte hier in die Mitte. Herr Grewe, nicht zu mir. Herr Fasko, bitte den vorletzten Sitz auf der Gegengeraden. Herr Rust, dann bitte neben Herrn Fasko ganz außen. Und ja, Herr Gutjahr sitzt dann in the middle neben Frau Zimmermann. Vielen Dank. Wir haben hochinteressante Zahlen gehört. Wir haben ein, ich würde jetzt mal sagen, entschiedenes sowohl als auch. Die Glaubwürdigkeitskrise ist gar nicht so dramatisch, wie sie vielleicht in der vermittelten Medienöffentlichkeit diskutiert wird. Trotzdem ist da eine Menge Handlungsbedarf. In einer anderen Studie, die ich zur Vorbereitung gelesen hatte, heißt es, dass 60% der Bevölkerung mittlerweile sagen, sie haben das Gefühl, dass unerwünschte Meinungen in den Medien ausgeblendet werden, sich eben nicht mitgenommen fühlen. Das deckt sich ja sehr mit den Befunden von Herrn Reinemann. Menschen vertrauen Menschen, die so sind, wie sie sind. Da müssen wir uns journalistisch sicherlich auch die Frage stellen, wo liegen da dann auch die Defizite auf unserer Seite. Und es gibt eine Verschwörungskultur. Herr Gutjahr, da würde ich Sie gerne gleich mal ins Spiel bringen. Sie haben ja das in gewisser Weise am eigenen Leib erfahren. Vielleicht haben es noch nicht alle hier so mitbekommen. Sie waren ja nun bei mehreren relativ spektakulären, schrecklichen Ereignissen eher zufällig vor Ort. Einmal in Nizza und dann wenig später auch in München und haben dann so ganz ihre eigenen Erfahrungen gemacht, was passiert, wenn man dann als Journalist, als Blogger, professioneller Blogger, der Sie sind, sich damit auseinandersetzt. Was ist da genau passiert und was sind da für Lehren, die Sie daraus ziehen?
Naja, also bei dem ersten Zwischenfall in Nizza war ich tatsächlich sehr unglücklich quasi in der ersten Reihe gesessen. Unmittelbar vor unserem Balkon hat sich eben dieser Terroranschlag ereignet und ich hatte gerade eben, wie so oft und jetzt auch, mein Handy in der Hand und habe diesen LKW gesehen und das war auch der Grund, weswegen es mir gelang, also diesen LKW schon zu filmen, bevor er überhaupt zur Tat schritt. Aus dieser, wie soll man sagen, zufälligen Fügung heraus, persönlich würde ich da jetzt nicht von einem Glücksfall reden wollen, entspannen sich im Netz noch in derselben Nacht also die ersten Gerüchte, dass das orchestriert ist, dass ich entweder also davon wusste, dass es diesen Zwischenfall geben wird. Später ging das dann so weit, dass ich also nicht nur Mitwisser, sondern auch Drahtzieher hinter diesem Anschlag war. Und weil das noch nicht genügte, war ich eben eine Woche später wieder im Dienst dann allerdings beim Bayerischen Rundfunk auf dem Weg zur Arbeit von meiner Tochter informiert worden. Papa, ich bin im Ötz, hier wird geschossen. Und ich bin natürlich erste Linie erstmal Vater und bin natürlich sofort hingefahren und war nicht weit vom Olympiagelände entfernt, also war dort also relativ zügig, bevor andere Medienvertreter dort waren. Und als ich dann sichergestellt habe, dass meine Tochter also in Sicherheit ist, bin ich dann auf den Reportermodus umgeschwenkt und habe dann also dort unter anderem für die Tagesschau und andere Medien berichtet. Und das in der Kombination, dass ich sowohl in Nizza als auch eine Woche später dann in München war, war dann sozusagen der letzte Tropfen, der die Aluhutträger dann also weltweit in helle Aufregung, ich möchte fast sagen Ekstase versetzt hat.
Was für Konsequenzen haben Sie daraus gezogen? Sie haben sich ja jetzt vor einiger Zeit, jetzt ist sie auch gerade wieder beendet, aber auch sozusagen eine Auszeit auferlegt. War das auch eine Folge dessen oder muss man das ohnehin regelmäßig machen?
Muss ich mir vorstellen, ich hatte überhaupt gar kein Interesse, selber dort groß in Erscheinung zu treten. Das war schlimm genug tatsächlich. Ich bin sonst kein Mensch, der die Öffentlichkeit scheut. Aber in diesem Zusammenhang wollte ich tatsächlich nur meinen Job machen und in Ruhe gelassen werden. Und irrsinnigerweise hatte ich es im Nachklang zu dieser Tragödie, vor allem nach Nizza, an mehreren Fronten zu kämpfen. Das eine war also waren die sozialen Medien, das waren aber auch nach innen hinein, also die eigenen Medien, auch das eigene Haus, wo einem dann plötzlich Dinge begegnen, die man nicht für möglich hält. Und so habe ich dann für mich beschlossen, dass ich gesagt habe, nee, ich ertrage das nicht und ich muss jetzt erstmal eine Auszeit nehmen.
Der Intendant ist weg. Sie können jetzt, glaube ich, sagen, was waren das für
Das gehört nicht auf eine öffentliche Bühne. Okay. Ich habe das Gespräch ins Haus schon mehrfach gesucht. Und ich hoffe, dass ich das mit dem Intendant noch unter vier Augen fortsetzen kann.
Aber der Hintergrund meiner Frage geht in diese Richtung. Hat das was mit dem zu tun, was sowohl Herr Willem, aber auch Herr Reinemann beschrieben haben, wo vielleicht die etablierten Medien dann ein bisschen zu etabliert sind, noch zu sehr in alten Fahrwassern unterwegs sind?
Sehen Sie, ich bin schon seit ein paar Jahren in den sozialen Netzwerken unterwegs und es gab schon mal eine ähnlich honorige Runde wie in dieser hier. Ja, vor 5 Jahren bei den NRW-Medienforum und auch da hätte ich mich beinahe im Kopf und Kragen geredet, weil ich damals den öffentlich-rechtlichen Medien der Intendantin Frau Monika Piel vom Westdeutschen Rundfunk also prognostiziert habe, dass wir es mit Erregungskreisen zu tun haben im Netz, denen wir nicht Herr werden, die wir nicht so leicht also durchschauen oder noch weniger kontrollieren können. Und interessanterweise dachte ich auch an dem Tag, dass ich meinen Job verloren hätte. Die Geschichte hat im Nachhinein mir recht gegeben. Wir haben jetzt mit dem Begriff Lügenpresse zu tun. Wir haben mit den Mainstream-Medien mit dem Begriff zu kämpfen. Wir haben Pegida, AfD und wie sie nicht alle heißen. Und genau das hatte ich vor 5 Jahren eben schon prognostiziert. Ich habe damals gesagt, wenn wir nicht aufpassen, entwickelt sich da vor unseren Augen, aber außerhalb unseres Radars, also quasi eine Gegenöffentlichkeit, die, wenn wir sie nicht erkennen, wir haben sie ja noch nicht mal erkannt, wenn wir sie nicht ernst nehmen, das tun wir jetzt notgedrungen, dass es dann eines Tages zu spät sein wird. Und ich denke, jetzt ist, glaube ich, die Erkenntnis da und ich hoffe, dass wir diesen Dialog jetzt wirklich führen können.
Frau Zimmermann, Sie haben Jahrzehnte Erfahrung als praktizierende Journalistin, auch in verantwortlicher Position als Chefredakteurin. Sie haben aber auch die politische Seite kennengelernt. Sie waren sowohl in einer Staatskanzlei als strategische Beraterin. Sie waren Gruppenleiterin für Medien in Sachsen. Sie waren aber auch eben direkt Regierungssprecherin in Sachsen-Anhalt. Haben jetzt die etablierten Medien einerseits Antworten oder sind sie zumindest so weit, wie Herr Gutjahr gerade gehofft hat? Und zweite Frage, wie wirkt die Einschätzung von Herrn Professor Reinemann auf Sie, dass ein guter Teil zumindest dieser Entwicklung auch in der politischen Unzufriedenheit zu suchen ist und zu sehen ist?
Soll ich jetzt den ganzen Abend alleine reden oder wie?
Nö, ich unterbreche Sie dazwischendurch, keine Angst.
Ja, wo soll ich anfangen? Also Herr Gutjahr, es wäre ja schön, wenn wir jetzt eine Möglichkeit gefunden hätten, mit diesen Shitstorms, die da über uns kommen, zurechtzukommen. Ich fürchte nur einfach, wir haben es nicht. Also, weil wie soll man es machen? Es ist global. Sie haben ja selbst gesagt, Sie sind angegriffen worden weltweit. Also ich weiß nicht so richtig, wie man das machen soll. Als mich der Ministerpräsident Tillich mal fragte, der ein technikaffiner Ministerpräsident ist, weil er Ingenieur ist, mich fragte, soll ich denn jetzt auf Facebook gehen? Das war vor einigen Jahren. Habe ich gesagt, Sie sind Ministerpräsident, ich würde nicht auf Facebook gehen, das haben Sie nicht nötig. Was wollen Sie denn da auch posten? Gut, er war natürlich überhaupt nicht mit dieser Antwort zufrieden, weil er wollte gerne das neue Medium nutzen. Vor ein paar Wochen habe ich nun gelesen, dass Herr Ministerpräsident Tillich seinen Facebook-Auftritt gecancelt hat, weil er dem nicht mehr Herr geworden ist. Da kann ich auch sagen, das hätte ich ihm voraussagen können, weil ich finde, und das ist wirklich eine Herausforderung, da gebe ich Ihnen recht, nur leider sehe ich nicht, dass wir irgendwelche Antworten haben, weil wir haben auch mehrere Fehler gemacht, weil wir insgesamt zulassen, dass im Netz oder auch, ich sag mal, selbst in den Zeitungen werden ja Netzbeiträge anonym abgedruckt. Und diese Anonymität im Netz hat ja dazu geführt, dass die dunkelsten Ecken von den Menschen nach oben kommen. Bei mir, ich bin ja ein Zeitungsjournalist Zeit meines Lebens gewesen, war ein eisernes Prinzip, Leserbriefe, die anonym sind, werden in den Zeitungen nicht gedruckt. So. Und das war immer so. Die wurden nicht gedruckt. Und jetzt ist es so, es geht nur noch anonym und selbst in den Zeitungen, was sagt die Netzgemeinde, muss ja immer noch darunter stehen, da wird alles mit, was weiß ich, irgendwelchen Kürzeln oder sonstigen Anonymitäten gedruckt. Da kann ich nur sagen, wenn wir das zulassen, wenn das so weitergeht, wird es immer schlimmer, weil offenbar die Leute hinter dem Schutz der Anonymität alles rauslassen, was sie früher am Stammtisch vielleicht auch mal unter 3-4 Leuten mal richtig auf den Tisch gehauen haben und deftig waren. Aber dann waren es eben 3-4 Leute und man ging wieder nach Hause und es war gut. Jetzt ist es ganz anders. Das sind Existenzen fast, die da bedroht werden. Drohungen, die ausgesprochen werden, Morddrohungen oder sonst irgendwas. Alles unter diesem Anonymität. Und wenn wir das nicht, und ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich glaube einfach, da haben Sie recht, wir haben viel zu lange das so laufen lassen. Wir sind ja immer noch nicht in der Lage, gewisse Gesetze zu machen, weil die Freiheit im Netz offenbar das höchste Gut überhaupt ist. Ja, die Freiheit wird eben nicht nur von den Anständigen genutzt, sondern die Freiheit wird auch von den Unanständigen genutzt. Und deswegen haben wir jetzt den Salat.
Frau Zimmermann, es bricht sich heftiger Widerspruch bei Gut.
Ich möchte ganz kurz dazwischen eingreifen. Ich möchte Ihnen recht geben, aber teilweise widersprechen. Ich wünschte, es wären anonyme Menschen, aber mittlerweile, wenn Sie auf meine Facebook-Seite schauen, sehen Sie dort Leute, die also unter ihrem vollen Namen also verlangen, dass ich und meine Familie wieder Judensterne zu tragen hätten oder dass wir vergast gehören oder dass Pistolenkugeln also gepostet werden, abgedruckt werden und dann drunter steht, wäre vielleicht auch eine Lösung für euch. Das machen die unter Klarnamen. Das machen die unter Klarnamen. Also das ist tatsächlich die Eskalation, die man mittlerweile hat. Man kann die auch identifizieren. In einem Punkt möchte ich Ihnen nicht recht geben. Ich bin, obwohl ich jetzt getroffen bin, und zwar in einer Art und Weise, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Shitstorm ist noch nicht einmal der passende Begriff für das, was mir da gerade widerfährt. Die Freiheit, die Redefreiheit grundsätzlich ist ein Gut, das wir uns über Jahrhunderte erkämpft haben. Und das ist ein so wichtiges Gut, das kann man jetzt nicht, nur weil es 10 Jahre Facebook gibt, so einfach in einem puren Aktionismus einfach über den Tellerrand wischen. Ich glaube tatsächlich, die Gesetze sind nicht schuld, denn die Gesetze gibt es. Verleumdung, Rufmord und so weiter steht unter Strafe. Wir haben die Namen dieser Leute und eines möchte ich auch nochmal ganz klar an dieser Stelle, weil es mir gerade widerfahren ist, sagen. Die Polizei nimmt so etwas nicht mehr auf die leichte Schulter. Ich habe gedacht, die lachen mich aus, wenn ich dann in die Polizeiwache komme und denen ein paar Ausdrucke mitbringe. Die waren entsetzt und haben gesagt, meine Herren, haben Sie irgendwo sonst noch Unterstützung oder Hilfe? Was ist mit Ihrem Haus? Unterstützt es Sie? Und solche Geschichten. Also die Polizei nimmt so etwas mittlerweile sehr ernst und ich möchte noch etwas an Sie auch weitergeben, wenn Sie es nicht selber wussten. Ich wusste es vorhin nicht. Man kann tatsächlich gegen Rufmord im Internet mittlerweile online Polizeianzeigen erstatten. Und zwar geht das in, ich glaube, 6 oder 7 Bundesländern mittlerweile online. Und das ist, also ich war erstaunt, das geht wirklich in 5 Minuten. Das heißt, vielleicht nutzt uns das Netz auch wiederum sozusagen, um diesen Auswüchsen auch wiederum umgekehrt wieder Herr zu werden.
Es sind nur einfach nicht mehr 3-4 am Stammtisch, die was Böses sagen oder früher, dass man verfolgen kann, wenn also böser Rufmord ist, sondern das Problem ist ja jetzt, dass es ein Massenphänomen geworden ist und wenn die sich jetzt mit Klarnamen sogar bei Ihnen melden, liegt es ja daran, dass sie sich sicher fühlen in diesem Resonanzboden, den sie im Netz sozusagen erzeugt haben. Das heißt, es ist jetzt die zweite Stufe erreicht, dass diese Anonymität sogar aufgegeben wird, weil man sich ziemlich sicher fühlt, weil man glaubt, wir sind ja viele, weil man hat sozusagen diesen Resonanzboden hinter sich. Und das ist ein Problem. Ich finde, da haben Sie recht, man muss endlich anfangen, die Gesetze, die wir für normale Umgang miteinander haben, da braucht man keine neuen, da haben Sie recht, das muss nur auf das Netz erweitert werden, dass man die aber anwendet und dass man die auch verfolgt. Nur bei den vielen, die das betrifft, wird dann natürlich die Verfolgung bei den wenigen Netzpolizisten, sage ich jetzt mal, die wir haben, oder auch Netzpolizisten, das sind ja nicht Streifenpolizisten, die da tätig werden können, sondern das müssen ja ausgebildete Online-Polizisten sein, das wird eben schwierig. Und das ist ein bisschen das Problem. Aber es muss anfangen und es muss endlich, muss dieser Freiheit, muss einfach eine Grenze gesetzt werden. Weil ich glaube, sonst gehen wir daran unter.
Herr Fasko, Sie sind ja neben vielem auch Medienaufseher. Was ist die Position und die Handhabe, die Sie da haben? Muss es immer gleich die Medienpolizei sein?
Also ich bin auch dankbar für das, was Herr Reinemann gesagt hat. Ich bin gelassen und aufgeregt zugleich. Gelassen, weil ich das ähnlich sehe und auch der Meinung bin, vielleicht ein bisschen, ganz wenige Jahre jünger als Frau Zimmermann, ein bisschen diese neue Kultur auch schon lebe und auch denke, mein Gott, das ist halt so. Ich kann mittlerweile, keine Ahnung, Kreuzfahrten in Amerika direkt kaufen, also könnten die mich auch, wenn ich irgendwas poste, direkt aus Amerika überall irgendwie mal beschimpfen. Die Welt ist anders geworden. Das ist auch nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Und wenn Sie vor 5 Jahren das schon gesehen haben, klasse. Also da wird sich wahrscheinlich noch sehr viel noch ändern. Und wir werden uns wahrscheinlich auch daran ein gutes Stück anpassen müssen. Vielleicht auch Gesetze anpassen müssen. Also das ist so meine, erstmal die Grundhaltung. Es ist leider vielleicht, aber es ist ein gutes Stück Kulturwechsel. Und das Zweite, warum ich auch ein gutes Stück aufgeregt bin, jetzt weniger als Aufsicht, da machen wir unseren Job. Also wenn wir die Gesetze haben, wenn wir... Ich habe gerade letztens sogar in verrückter Weise genau den gegenteiligen Job machen müssen. Da hatten wir, wir sind ja so ein bisschen unter uns, deswegen kann man auch die Geschichte erzählen, weil ein Lokalsender sagte, es gibt, Stichwort Ukraine, ist ja auch vorhin gefallen, es gibt da aus seiner Sicht eine zu einseitige, Lokalsender, eine zu einseitige Berichterstattung. Sie würden jetzt Teile von Russia Today übernehmen in ihr Programm. Und wir kennen alle, oder viele werden Russia Today kennen, oder diese Sendung, der andere Bart. Wir haben auch geschluckt. Und dann mussten wir plötzlich darüber nachdenken. Erstens, darf überhaupt ein Lokalsender sowas machen? Er darf übrigens. Aber zweitens, und da haben ganz viele gerufen, verbietet das, verbietet das, verbietet das. Und dann haben wir denen sagen müssen, wenn die Fehler machen, haben die das jetzt selbst zuzuschreiben. Da werden die auch dafür Ärger kriegen, wenn da gelogen wird. Schon jetzt für Grundsätze, wobei wir wissen ja auch, wie da die Sendungen laufen. Fazit, wir mussten plötzlich verrückterweise jemanden schützen, was aber auch wieder gut ist, als Freiheits-, sich vor die Medienfreiheit werfende Einrichtung. Wir mussten jemanden schützen, der vielleicht extensiver als andere es wünschen, Medienfreiheit ausnutzen. Also Fazit, diese Aufregung kommt bei mir daher, weil ich der Meinung bin, wir müssen gelassener sein, sind es aber nicht, und dann gehen sehr schnell extreme Dinge ein Stückchen aus dem Ruder. Und wir sollten versuchen, bisschen bei den Gesetzen vielleicht, viel stärker auch bei dem Bewusstsein, diese einzusetzen. Viel deutlicher, dafür sind ja auch Gremien da, bei denen die Verantwortung auch ein Stück Ethik reinbringen müssen, in Sender zu arbeiten. Und in kleinen, das Wort sei noch erlaubt, ein kleines Wort, wir sollten daran arbeiten, dass die in Medienwelten hineinwachsen, aber auch solche, die drin sind, diese kompetent nutzen können. Ich habe für mich selbst, da war ich völlig baff, wir machen ja sehr viele auch intergenerative Projekte als Medienanstalten, wo wir gar nicht Aufsicht sind, sondern eher so versuchen, wir machen es ja, in ganz, ganz viele Schulen und Jugendhäuser, Generationenhäuser zu gehen. Für mich war mal eine ganz kleine Sequenz, und die erzähle ich nur, weil es eine halbe Minute dauert, verrückt, da saß ein Opa mit seinem 6-jährigen Enkeltöchterchen auf so und hat ein Projekt gemacht. Und Mitarbeiter von uns, die haben da so ein Hörspiel gemacht, wollte ihnen nur zeigen, wie das geht, und hat dann gefragt, das Töchterchen, sag mal, was magst du nicht? Sitzt beim Opa auf dem Schoß. Und dann sagt sie, ja, ich mag meine Schwester Lena und ich mag nicht Spinat oder irgend sowas. Und die Kollegin von mir, die Mitarbeiterin, die Medienpädagogin, hat ganz schnell, das war eine Sache von einer Minute, ach, ein paar Sekunden, das Wort nicht, das weiß jeder, der Medien macht, das Wort nicht verschoben vor Schwester. Und dann sagt sie, willst du mal hören? Und dann saßen Opa und sie, und beide protestierten wie wild, sie hätte das nicht gesagt. Und hörte sich sagen im Original, ich mag nicht meine Schwester Lena, ich mag Spinat. Die werden nie mehr vergessen, dass auch Audio, auch Radio, auch wenn man meint, es wäre alles echt, dass es falsch sein kann. Und sollte, das war jetzt ein ganz kleines von, ich könnte Ihnen 100 Beispiele sagen. Wenn Sie solche Sachen mal erlebt haben, und dann und Medien kann man auch nicht mit einem Plakat oder mit einem Professor oder einem Lehrer, der was erzählt, alleine bringen. Sie müssen ein gutes Stück selbst reingehen. Sie müssen selbst mal machen, mal filmen, mal zeigen, wie was geht. Und am Schluss merken Sie plötzlich, wie Sie auch selbst manipuliert werden. Und dafür sind auch viele, viele Medienanstalten. Ich würde übrigens auch ein bisschen dazu aufrufen, Herr Gremlin, ich sitze ja für die Privaten da, er für die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen auf dem Podium oder die zwei, dass auch die noch stärker reingehen. und nicht bloß jetzt, was auch super, super wichtig ist als Sender, diese Dinge ein gut Stück leben, sondern vielleicht sogar in ihrer Verantwortung auch rausgehen und vielleicht zusammen mit anderen oder auch selbst Medienkompetenzvermittlung betreiben.
Herr Rüss, die Deutsche Welle, auch so ein Sender, wenn man mit vielen Menschen spricht, gar nicht so bekannt. Klar, auch aus der Auftragslage heraus, der Deutsche Auslandsrundfunk zu sein. Ist da was dran? Haben die Medien und damit auch die Journalisten vielleicht, das klang ja auch bei Herrn Professor Reinemann ein wenig durch, zu lange, zu wenig darüber erklärt, wie sie arbeiten, warum sie so arbeiten und was das eben auch dann für einen Unterschied macht, zum Beispiel zu einem ganz normalen Facebook-Post von einem x-beliebigen Menschen.
Ja, ich würde aber Herrn Fasko sagen, besser Deutsche Welle wie Russia Today.
Ja.
Zu empfehlen, das nur am Rande als klein...
Ja,
Dankeschön. Man lernt auch bei dieser Veranstaltung. Also, Deutsche Welle wäre auch. Aber auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, ich will noch mal auf das zurückkommen, was Herr Reinemann gesagt hat. Sonst ist mir das ein bisschen zu eng nur auf die Medien beschränkt. Ein Vertrauensverlust in die Politik. Und die Medien sollen es jetzt richten? Fragezeichen. Ich glaube, und das ist aus meiner Sicht jedenfalls eine große Ursache, dass die Menschen die Politik nicht verstehen. Manche Menschen. Die Politik erklärt es auch nicht und jetzt sollen es die Medien machen.
Ja, warum nicht?
Ja, warum nicht? Das ist deren Job. Ich glaube, was die Verbreitung und direkt Ihre Antwort nochmal, was die Deutsche Welle, die ja im Grunde genommen, habe ich eben dran gedacht, als Herr Wilhelm von der Trimedialität sprechen, ja schon lange diesen Weg gegangen sind und ja eigentlich nicht nur als Auslandssender, das ist das Problem, dass man in Deutschland ihnen so selten schaut. Das heißt, wir sind diesen Weg schon lange gegangen und wir gehen ihn jetzt also auch beispielsweise mit den Flüchtlingen auch hier in Deutschland, sodass man hier also sowohl im Internet als auch über die App und dergleichen das sehen kann. Aber das wird, glaube ich, nicht die Problematik lösen. Ich glaube, dass wir alle Medienleute die Politik mehr erklären müssen. Und da sehe ich noch großen Nachholbedarf.
Herr Grebinich, Herr Reinemann hatte in seiner Übersicht auch Aussagen zum privaten Rundfunk, dem mit Blick auf Glaubwürdigkeit, auf Vertrauen ein eher ambivalentes Bild bescheinigt wird. Das heißt also nicht ganz so viel Zustimmung wie beim Öffentlich-Rechtlichen. Auf der anderen Seite gibt es ja durchaus auch die These, dass das private System andere Bevölkerungsgruppen erreicht, zum Teil als das Öffentlich-Rechtliche. Wie stellt sich der private Rundfunk hier dieser Verantwortung und was sind Antworten oder Antwortversuche vielleicht aus Ihrem Bereich auf ja, die von Herrn Reinemann und anderen hier aufgeworfenen Fragen?
Ja, vielleicht erstmal zu diesem Punkt ganz konkret. Wenn man diese Teils-Teils-Kategorie, die Sie nun mehrfach auch erwähnt hatten, dazugerechnet hat, waren ja auch die Werte im privaten Rundfunk deutlich über 50%, was die Glaubwürdigkeit anbelangt. Die Kategorisierung, über die kann man sicherlich streiten, bei Presse etc. gab es dann ja nochmal eine Kategorie, die hieß Boulevard. Da waren die Werte wiederum ganz besonders schlecht. Ich glaube, man muss schon genau hingucken beim privaten Rundfunk, worüber redet man, auch im Unterschied noch zwischen Radio und Fernsehen und dann beim Fernsehen auch worüber da. Wir haben ja auch sehr viel private Informationsmedien, Nachrichtenkanäle auch im privaten Sektor, wo sicherlich, wenn man das spezifisch abgefragt hätte, die Antwort auch anders gelautet hätte. Nichtsdestotrotz, das ist schon eine Gesamtaufgabe der Medien, die sich hier stellt. Also dieses bessere Erklären, das betrifft alle Medien, das betrifft selbstverständlich auch uns. Das bringt einen Punkt oder fördert einen Punkt wieder zutage, den wir als private Medien gerade bei bestimmten gesellschaftlich relevanten Themen immer wieder regelmäßig haben, nämlich wie macht man es denn eigentlich, so damit man die Leute auch erreicht. Aus der Politik hören wir oft die Forderung zu sagen, mach doch mal ein Magazin zu dem und dem Thema. Da soll dann Integration drüber stehen oder da steht Teilhabe etc. Das war immer etwas, wo wir gesagt haben, wir denken eigentlich anders. Wir denken sozusagen über die Inhalte. Wir gucken, dass wir bestimmte Themen, die auch gesellschaftlich relevant sind, auch direkt über die Inhalte transportieren, weil das die Leute dann einfacher verstehen. Wenn ich eine Serie, einen Film habe, wo das Thema stattfindet, ist es für mich vielleicht leichter zugänglich, als wenn ich ein Integrationsmagazin mache etc. Gibt es nicht neue Wege, wie man da rankommt. Und dieses Erklären ist tatsächlich eine Herausforderung, die vor allen Dingen auch für die Journalisten und natürlich auch für die Journalisten im privaten Rundfunk dann gilt, weil die Kollegen machen ja ähnliche Erfahrungen, wie es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ist. Was mich so ein bisschen stört, ist so die Kategorisierung zwischen etablierten Medien und neuen Medien und sozialen Medien, weil es ist doch in der Tat so, und so hatte ich auch Herrn Gutjahr verstanden, nämlich für den Punkt, den man inzwischen vielleicht eher sagen kann, dass man es verstanden hat, ist nämlich die Wirkweisen auch bei sozialen Medien und dass man das im Blick behalten muss und dass das auch wiederum Rückschlüsse ermöglicht auf die Art, wie man bestimmte Dinge vielleicht darstellt. Das heißt ja nicht, dass man jetzt auf jeden Post entsprechend reagieren muss oder dass man immer alles basisdemokratisch diskutiert, sondern man muss gucken, was passiert da und wie gehe ich dann inhaltlich damit um. Und diese Kategorisierung soziale Medien, das wäre eine Frage, die ich an Sie gerne nochmal richten würde. Was bedeutet das denn eigentlich? Soziale Medien ist ja alles und nichts. Das sagt ja nichts über den Inhalt aus. Also wenn Sie davon ausgehen, dass inzwischen, Stichwort Instant Articles oder Instant Video, auch soziale Medien direkt die Inhalte der klassischen Medien beinhalten können, dann ist das ja eine ganz andere Form des sozialen Mediums als der verlängerte Stammtisch, der vorhin angesprochen worden ist. Und der in dem Sinne, den hätten wir ja früher nie als Medium qualifiziert. Jetzt heißt es soziales Medium. Das wird mit einer Prozentzahl hinterlegt und wir gucken, was hat das für Einflüsse auf die Meinungsbildung. Früher hatte natürlich der Stammtisch und der Freundeskreis auch Einfluss auf die Meinungsbildung, war aber nicht als Medium hinterlegt. Also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen genauer hinschauen. Und das ist eine Aufgabe, die wir uns als private Medien genauso gesetzt haben. Vielleicht auch noch eine Sache zu Herrn Wilhelm und der Frage, wie viel Entschleunigung können wir uns eigentlich erlauben und wie viel Erklären müssen wir leisten, damit wir uns differenzieren können. Da ist es, glaube ich, schon auch eine Herausforderung für alle Medien, und das haben jetzt diese schrecklichen Ereignisse in der Berichterstattung wieder gezeigt, nicht sofort überzureagieren und zu sagen, wir brauchen jetzt noch viel mehr und die etablierten Medien müssen noch 3 Kanäle mehr machen, wo sie rund um die Uhr auf der Welt überall Journalisten hinsetzen, weil theoretisch was passieren könnte. Also wir müssen uns schon auch erlauben, das Ganze etwas reflektierter zu betrachten und vielleicht nicht auf jede sozusagen Spitze, die es gibt, direkt damit zu reagieren, zu sagen, wir müssen jetzt das Angebot insgesamt ausweiten. Auch bei unseren Mitgliedern haben die einzelnen Angebote, sei es der TV-Kanal oder die Begleitung darüber über Twitter oder über etwas klassischer noch am alten Medium, Laufbänder etc., haben alle unterschiedliche Funktionen für unterschiedliche Zielgruppen. Und dass man das etwas generalistischer und gesamtheitlicher betrachtet, wäre wichtig, weil die etablierten Medien sind eben auch nicht mehr nur die etablierten Medien, wie wir sie jetzt gerade in den klassischen Kategorien verstanden haben.
Wenn ich kurz aus meiner Rolle als als Moderator hier in den ARD-Sprecher fallen darf, ist momentan nicht geplant, einen ARD-Nachrichtenkanal einzurichten. Das kann ich also schon auch als Ergebnis der letzten Intendantensitzung hier nochmal ganz offiziell mitteilen. Aber Herr Reinemann, Sie waren nochmal konkret angesprochen. Wollen Sie darauf nochmal kurz reagieren?
Ich glaube, er hat recht. Ja, das ist problematisch, ist natürlich diese Kategorie Social Media. Was so die Befürchtung ist, dass in Social Media die Menschen nicht differenzieren, sondern sozusagen sehen, das ist auf meiner Timeline. Und unabhängig davon, was jetzt die Quelle ist, wird es sozusagen als valide Information betrachtet. Aber Sie haben völlig recht, dass diese Kategorisierung da problematisch ist. Nochmal.
Nee, ich glaube, das hat jeder verstanden. Ich würde nur gerne eine Anschlussfrage stellen. Ist denn das was Sie in der Forschung differenzieren können? Denn natürlich werden, Herr Grevenich führte das ja aus, praktisch alle diese, nennen wir es jetzt mal neuen Kanäle, auch professionell genutzt. Meinetwegen durch Menschen wie Richard Gutjahr oder letztlich jedes Medium ist ja mittlerweile dort vertreten und sieht das als einen weiteren Ausspielweg.
Also ist es natürlich nicht so einfach, weil entweder man muss zum Beispiel an die Daten von Facebook rankommen und muss sozusagen dann schauen, wie haben die Leute damit interagiert. Das geht zum Teil. Und in Befragungen stellt sich dann immer das Problem, wie differenziert kann ich denn jetzt eigentlich nach den einzelnen Sachen fragen? Und dann wird es irgendwann sehr, sehr schwierig, weil die Leute auf sehr, sehr kleinteiliger Ebene antworten müssen.
Herr Fassbach wollte gleich darauf.
Eine kleine Ergänzung. Ich komme ja jetzt aus dem Kindermedienland Thüringen, wo auch der Kika ist. Und eine der Dinge, die beim Kika oder auch generell wahrscheinlich auch bei Programmen, wenn es für Kinder ist, gerne geguckt ist, wenn es Erklärsendungen gibt, werden eben die auch von Älteren und auch von mir gerne geguckt. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass wir schon zu selten erklären, zu schnell mal sagen, und mehr könnt ihr bei mir als Sender auf der Homepage finden oder dort. Und am Schluss verbleiben viele etwas unsicherer, als man vorher war. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das für Sie heute ein schwarzer Tag ist oder für Frau Wille. Ich habe vorhin bei Twitter vom Thüringer Ministerpräsident Ramelow, der ja sehr medienaffin ist, gelesen, sein Lieblingsmedium wie eben nicht die ARD und MDR, sondern Twitter. Sein Lieblingsmedium wird Twitter. Und ich glaube, das liegt auch daran, das muss niemand von uns gefallen, aber dass natürlich Politik, ohne dass irgendwie ein Journalist mal kritisch nachfragt, seine Dinge sagen kann, der Welt erklären kann, vielleicht ist es aber auch dann nur seine Sicht der Dinge, wie gesagt, aber das ist natürlich schon was Tolles für Politik. Und wir als Medienanstalt werden, das ist jetzt der Werbeblock, am 3. November hier ein paar Meter weiter in der Mohrenstraße, mal genau zu diesem Thema reden und auch mal ihn und andere stellen und sagen, was macht ihr da und geht ihr jetzt auch nicht gefährlich nah, wenn man zum Beispiel mal Facebook Live macht oder Periscope oder andere Sachen, also in Bewegtbild hineingeht sogar. Oder wenn ein Bürgermeister sagt, ich will euch jetzt mal erzählen, wie die Welt funktioniert, geht man da nicht gefährlich nah in ihre Welt der Journalisten hinein und fängt plötzlich an, als Staat oder staatliche Stellen Rundfunk zu machen.
Brauchen Sie dann Thüringen keine Sendelizenz für?
Die brauchen natürlich eine Sendelizenz, übrigens genauso wie Frau Merkel vor einigen Jahren mit ihrem Podcast gemerkt hat, dass die Medienanstalten, als wir nachgefragt haben und sie gesagt hat, eigentlich darf sie es nicht. Und sie hat dann aufgehört und hat dann sich von der Floyd interviewen lassen und andere Sachen. Also wir haben natürlich schon Zwischentöne. Und es gibt nicht selten auch Politiker, die dann vielleicht mit einem kleinen Delay mit 2, 3, 5 Sekunden weiter sagen, es ist nicht mehr live. Ich will nur sagen, das können wir nicht aufhalten. Wir werden immer mehr Leute haben aus Politik im weitesten Sinne. Und wenn es die Zuträger sind und die Leute, die bezahlt werden, die PR-Leute, dass man dann meint, man kann uns Bürger erklären, wie die Welt funktioniert. Anscheinend ist da doch irgendwo ein Bedürfnis, das man bedienen will. Aber da gibt es natürlich auch noch Aufsicht.
Gut, also jetzt muss ich mal als ehemalige Journalistin eingreifen. Das ist ja gerade das Verhängnis, warum es die Vertrauenskrise, die es ja angeblich nicht gibt, die es aber doch gibt, gibt. Weil im Grunde genommen die Leute nicht mehr darauf vertrauen, dass das, was sie erfahren, die Wahrheit ist. Und woran liegt das? Weil es dazwischen keine Navigatoren und keine Filter mehr gibt, sondern die Politiker können sagen, was sie wollen auf Twitter. Alle möglichen Leute können ungefiltert was sagen. Und ich würde dafür plädieren, dass diese Navigatoren, die die Journalisten ursprünglich einmal waren, dass diese Institutionen, dass wir die dringend wieder brauchen. Weil sonst informieren wir uns zu Tode und die Leute wissen überhaupt nicht mehr, was sie glauben sollen und was sie nicht glauben können. Denn es wird ja von Herrn Ramelow seine Sicht der Dinge gesagt. Und ich leide auch darunter, dass die Journalisten diese Navigatorenrolle nicht mehr richtig wahrnehmen, sondern dass sie auch oft zu einseitig sind, dass sie keine Zeit mehr haben zum Nachdenken, dass sie keine Zeit mehr haben, irgendwie was zu erklären, sondern dass, und deswegen hätte ich Herrn Wilhelm gerne mal gefragt mit der Entschleunigung, das ist ja schön und gut, aber was heißt denn das? Wer hält das denn noch aus? Ich erinnere mich neulich, als irgendwo in München was passiert ist und ARD und ZDF mit großer Verspätung Privaten waren ja viel schneller, da auf den Sender kam, was haben wir uns alle das Maul zerrissen über diese Schlafmützen und so. Ich glaube auch, dass der Vorwurf in diesem Fall berechtigt war. Das waren Schlafmützen. Aber wie sollte das denn erst sein, wenn die dann hinterher sagen, das haben wir aber ganz bewusst gemacht, wir mussten erst nachdenken und so. Das würde ja dazu führen, dass mit einer Stunde oder 3 Stunden Verspätung dann das Tiefgründigere, das Bessere kommt. Da würde ich das ja alles hinnehmen. Das ist aber nicht so gewesen. Deswegen, also das war eine Entschuldigung. Aber ich bin sehr dafür, die Entschleunigung zu nutzen, um wieder Qualität reinzubringen. Nur halten wir das aus? Ich glaube, wir halten das alle gar nicht aus. Und das ist das Problem. Vielleicht müssen wir das auch lernen, mal wieder auszuhalten.
Ja gut, ja, halten wir
sonst
das aus.
Sonst sind die Journalisten am Ende. Dann kann jeder alles, dann braucht kein Journalist mehr dazwischen geschaltet werden. Brauchen wir nicht mehr, wenn jeder das macht.
Das möchte ich zu 100% unterschreiben. Ich sehe auch eine sehr gefährliche Entwicklung dahingehend, dass man meint, wir haben es ja auch vorhin schon in einem Vortrag gehört, dass man also durch Zusammenlegungen und so weiter neue Kräfte freisetzt. Der Alltag sieht dann doch meistens ein bisschen anders aus. Man muss sich dann doch um viel mehr kümmern, als man das überhaupt schaffen kann. Und ich glaube auch, dass wir schlecht beraten sind, sowohl in den Verlagen, aber auch in den Sendern, dass wir jetzt unter dem Deckmantel der, wie soll man sagen, crossmedialen Strukturreformen oder so, dann die einzelnen Journalisten ausblutet. Ich möchte aber zu einem ganz anderen Punkt noch etwas sagen, weil hier auch die Vertrauenskrise angesprochen worden ist und eben auch diese Echo Chambers, von denen die Rede ist. Ich versuche in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mehr Bilder zu überlegen, womit ich auch meinen Studenten klar machen kann, in was für eine fantastische Zeit sie da reingeboren sind. Ich unterrichte ja auch an manchen Journalistenschulen oder Universitäten und mir ist kein besseres Bild zu diesem phänomenalen Umbruch, in dem wir alle gerade leben. Sie müssen sich vorstellen, wir alle machen gerade ein gigantisches soziologisches Experiment durch und wir sind die weißen Mäuse. Das hat noch keiner vor uns getestet, was gerade mit uns gesellschaftlich passiert. Sowohl in der Wirtschaft als auch in der Medienszene, aber auch in der Wissenschaft. Ja, auf einmal ist das Wissen, die Information, die früher in Bibliotheken, die noch nicht mal öffentlich waren, abgeschlossen waren, abgeriegelt waren, die vielleicht den Besten der Besten, vielleicht Staatsherren zur Verfügung standen, plötzlich haben wir die alle in unserer Hosen- oder Jackentasche, in unseren mobilen Geräten und sind rund um die Uhr verfügbar. Das macht was mit uns. Das ändert uns alle, wie wir es und wahrscheinlich erst in 200 oder 300 Jahren. Nein, das hat man schon damals beim Buch gesagt. Übrigens, wenn Sie den Phaidros lesen von Platon, dann wird dort schon die Erfindung der Schrift bemängelt, weil man gesagt hat, der Mensch merkt sich nichts mehr dadurch, dass man sich alles aufschreibt. Und dass das Wissen, dass man sich also über das Buch, über das geschriebene Wort angeeignet hat, dass das im Grunde genommen kein echtes Wissen ist, sondern im Grunde genommen nur eine Merkhilfe, aber man hat es nicht wirklich durchdrungen, nur weil man es gelesen hat. Also diese Kultur Pessimismus, den teile ich nicht. Aber bleiben wir bei Platon. Ich finde ein sehr schönes Bild von Platon, das Höhlengleichnis. Und ich glaube, das hat sehr viel mit dem zu tun, was wir hier gerade erleben und womit wir auch die Lügenpresse und die Mainstream-Medien erklären können. Wir erinnern uns, die Gefangenen saßen also angebunden an einer Wand im tiefsten Inneren einer Höhle. Und über ein Schattenspiel durch Licht, durch Feuer und Gegenstände, die an einer Wand vorbeigetragen worden sind, blickten diese Menschen also, konnten sich nicht bewegen, waren ihr ganzes Leben lang nur in dieser Höhle und blickten ihr Leben lang nur auf diese Schattenspiele und hielten das, was sie in diesen Schattenspielen gesehen haben, für real. So. Die wussten gar nicht, dass es da echt eine echte Welt da draußen vor dem Eingang der Höhle gibt. Und sie haben auch nicht verstanden, dass die Schatten eigentlich nur ein Abbild von der Realität sind. Und jetzt werden sie rausgeführt, zum allerersten Mal. Erblicken also sozusagen außerhalb der ihrer kleinen Welt, ihrer Realität, plötzlich etwas, was eben länger als 15 Minuten Tagesschau ist. Wo plötzlich Quellen auftauchen, die sie noch nie in ihrem Leben gehört haben. Wo sie plötzlich Zugriff haben auf Studien, und zwar im Original und nicht nur verkürzt. Die eine Seite, die jeweils eben gerade legitim war. Und diese Menschen sind geblendet. Es tut ihnen weh in den Augen, sie sind verunsichert, es schmerzt, aber gleichwohl erkennen sie, mein Gott, ich habe mein ganzes Leben lang im Grunde genommen, wurde mir was vorgegaukelt. Ja, diese 15 Minuten sind ja gar nicht die ganze Welt, da gibt es ja noch andere Wahrheiten da draußen. Und so können sie sich auch die Wut erklären, und zwar auf die Schattenspieler, weil sie sagen, die haben uns ja die ganze Zeit was vorgemacht. Die haben zwar nicht explizit gesagt, das ist die ganze Welt, aber sie haben es so getan, sie haben so impliziert, so indirekt, ja, wir geben euch die Wahrheit. Und jetzt sind diese Menschen einfach sauer. Sie sind orientierungslos. Sie stecken aber auch in einem Dilemma. Weil einerseits wissen sie draußen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Und andererseits wollen sie aber auch nicht mehr zurück in die Höhle zu den Schattenspielern, weil sie gesagt haben, ihr habt uns mein Leben lang betrogen. Und jetzt kommen so Leute wie Trump daher. Wie Frau Petri oder andere.
Das ist aber ein Bogen und jetzt,
Nein. Und bieten plötzlich sehr laut und sehr eindeutig einfache Lösungen, bieten Orientierung. Diese Orientierung wollen sie nicht mehr aus der Höhle haben, sondern von draußen. Und deswegen fallen sie, glaube ich, jetzt auf diese, wie soll man sagen, Vereinfacher rein. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so meine Küchenphilosophie. Verzeihung.
Wenn man ihre Schattenspieler, Herr Gutjahr,
Und eines möchte ich vielleicht noch einen Satz, und ich kann das wirklich auch belegen, weil ich bin wirklich öffentlich-rechtlich bei hart. Ich glaube an das öffentlich-rechtliche System, und ich trete nicht nur, weil ich meinen Job schon woanders habe oder sowas, ich versuche das System auch von innen heraus zu verwenden. Es gibt immer Leute, die haben dann einen neuen Job und so, und dann machen sie mal ihre Wutlauf. Das mache ich nicht. Ich glaube an dieses System. Ich vertraue darauf, dass wir die Kurve kriegen. Aber ich glaube auch, wir müssen uns ändern. Und diese Sätze, mit denen wir alle aufgewachsen sind, alle, die wir in den Medien gearbeitet haben, Sie auch, das versendet sich. Die sind Gift. Weil sie einfach implizieren.
Es versendet sich ja auch nichts mehr.
Aber selbst damals, als es sich eben noch versendet hat, das war nicht gut. Was für ein Grundgedanke steckt hinter diesen drei Worten? Das versendet sich. Im Grunde genommen, wir haben Fehler gemacht, wir wissen davon, aber wir stehen nicht dafür gerade. Und das muss sich ändern.
Die Medienbetrachter, die Gremien, Herr Rüss, sind ja auch für Programm zuständig, auch für die berühmten Programmbeschwerden. Wie bewerten Sie da die Fehlerkultur jetzt gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Muss da mehr gemacht werden, um Menschen wiederzugewinnen, die eben jetzt den, wenn wir mal vielleicht auch sagen, die Schattenspieler, das sind vielleicht auch die Journalisten, die Navigatoren gewesen, damit da wieder mehr Vertrauen herrscht?
Also ich glaube, aus den Gremien heraus kann man diese Frage höchstens sehr reaktiv beantworten. Ich glaube, wir müssen viel früher ansetzen. Wir müssen nochmal, ich bleibe dabei, erklären. Und jetzt will ich das nochmal etwas deutlicher sagen. Wer erklärt eigentlich, bleibe jetzt mal beim Rundfunk und Fernsehen, wer erklärt eigentlich den Zuhörern und Zuschauern, wie unsere Nachrichtensendungen sich zusammensetzen, aus welchen Quellen sie kommen, auch noch was zur Entschleunigung. Das wird alles nicht funktionieren. Weil meine Erfahrung ist die, dass die Gremien, die Direktoren bis hin in die Intendanz alle ganz schnell möglichst der Erste sein wollen. Das gehört natürlich einem Haus an, der einen Nachrichtenkanal hat, der ganz high ist, Breaking News. Dann hat der noch gar nichts dahinter. Aber der ist dann auf der App, Breaking News, die Titelmeldung, weiteres folgt in Kürze. Und dann findet ein irrer Wettbewerb statt, hinter den Kulissen. Und ich sage das selbstkritisch, da bin ich mir nicht sicher, ob da immer mit der gleichen Sorgfalt man an die Quellen herangeht, sondern man nimmt sich einfach das, was vorliegt. Und ich mache jetzt keine Netzbeschmutzung, aber ich glaube, es gehört auch dazu, dass man kritischer dies sieht, kritisch nach innen sieht und das auch, und da spreche ich jetzt mal für, ich bin nicht der Sprecher der ARD, aber für ein Haus aus der ARD-Gruppe, ich glaube, dass hier auch eine Verpflichtung ist für die Spitzen der Sender, das Gleiche gilt natürlich für das ZDF auch, hier Fernsehen, Nachrichten auch mal zu erklären. Ich sage das jetzt mal für das ZDF. Das ZDF hat mal vor einem Jahr oder anderthalb Jahren eine Sendung eingestellt, ich glaube, es war bei ZDF Info, wo man versucht hat, nach der Heute eine solche Sendung quasi mit Zuschauerbeteiligung quasi zu zerlegen und zu sagen, zu analysieren, wie setzen sich die Nachrichten dieser Sendung zusammen. Die ist jetzt abgesetzt, aus welchen Gründen gibt es jetzt nicht mehr. Ich finde, das war ein guter Ansatz und das wünschte ich mir auch bei anderen Häusern.
Stichwort Medienkompetenz,
ja, Jörn Fasko. Ich möchte mich auch nicht Nestbeschmutzer sein, aber wir haben ja, das machen wir ganz kritisch, seit Jahren Programmberichte und unsere weißen Kollegen untersuchen seit Jahren eine große Anzahl von Vollprogrammen, wie da die Entwicklung ist, wie da auch zum Beispiel auch Politikanteile ist. Und man muss ja eins sagen, RTL, ProSieben, Sat.1 sind ja nicht deswegen so erfolgreich, weil sie den ganzen Tag Nachrichten bringen und Erklärstücke bringen, sondern dass vielleicht viele, es gibt einen bestimmten Teil davon, die nicht mehr abgeholt werden können, nur schwer. Da ist es der Schweiß der edlen wert zu überlegen, wie man die, die irgendwie schon in ihrer Höhle sind, in ihrer Kammer, in ihrer Echo-Chamber, keine Ahnung, wie man um die wirbt und sie vielleicht teilweise, vielleicht Mann und Frau, Stück für Stück, Person für Person rausholen. Aber die allermeisten, die sitzen da und wollen abends, mag jetzt unabhängig von den Geräten, die modern unterwegs sind, die wollen einfach ein gut Stück in Ruhe gelassen werden, sich erholen vom Tag, sich informieren bestenfalls, aber vor allem auch ruhig und ein Stückchen in den Abend, in die Nacht hineingehen. Und jetzt ist es wahrscheinlich eine Riesenkunst, und vielleicht um die Kritik jetzt so zu bringen, und unsere Untersuchungen zeigen ja, beispielsweise ProSieben, ich glaube, es passt ja ganz gut zur Zeit, ich glaube, 7 Minuten kommen am Schluss rum, also relativ wenig, was da wirklich an Fakten, an Nachrichten ist, mag ein bisschen mehr sein, RTL und so weiter, gibt ja auch sehr viel an den NTV rüber, also ich will sagen, da ist auch ein Erfolg deswegen da, weil die Leute das dann auch nicht sehen wollen, wenn sie zu viele Talks haben und anderes, die im Endeffekt sie vielleicht dann doch nur wieder drahtlos zurücklassen. Und ich glaube, da wird hoffentlich durch diese ganze Entwicklung ein Stück Ideen entwickelt, wie man Menschen auf geschickte Art und Weise, nennen Sie es mal geschickt, ist vielleicht der falsche Begriff, in Themen hineinholt, sie ein gutes Stück informiert. Vielleicht ist das auch die Lindenstraße, keine Ahnung. Wie am Schluss politische Themen dargestellt werden, wie Menschen dazu gebracht werden, auch in einen Diskurs zu kommen und ein gut Stück merken, wo sie da was bekommen und nicht bloß reine, was auch für das Geschäftsmodell Werbung verkaufen, der auch nachvollziehbar ist, und nicht bloß reine Unterhaltung. Also ich finde, da ist noch nicht genug, und zu sagen, dass man dann abends eine Moderatorin mit 5 Leuten hinsetzt, wo ich Ihnen schon vorher sage, oder viele schon vorher sagen können, wie die Diskussion läuft, das reicht nicht aus, das mag den einen oder anderen interessieren, aber die allermeisten schalten dann eben rüber zum Spielfilm aus Amerika.
Und diese 5 Menschen und eine Moderatorin gibt es ja auch weniger bei den Privaten, sondern eher bei den Öffentlich-Rechtlichen. Trotzdem, Herr Grebenich, machen die Privaten zu wenig?
Naja, das war ja jetzt, um nicht zu sagen zu pauschal, doch sehr pauschal formuliert. Und es lohnt ja auch bei uns immer der Blick in die Breite. Wir sprechen ja jetzt in unserem Fall für 150 Mitglieder. Und in der Tat, wenn Sie auf die Vielfalt im privaten Rundfunk gucken, dann ist es nicht so verknappt, wie Sie, Herr Fasko, das gerade dargestellt haben. Aber es ist ja schon auch ein Sinn darin, dass wir ein duales System haben. Und wenn wir jetzt über Strukturen sprechen und wenn wir tatsächlich nochmal schauen, was bedeutet das eigentlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass wir diese Strukturdebatte jetzt führen? Und ich glaube, wir müssen sie führen, weil wir auf absehbare Zeit mit den Komponenten, die ja vorhin Herr Wilhelm auch angesprochen hat, Rückstellungen, insbesondere mit Blick auf Personal, kein klar definierter inhaltlicher Auftrag und eine Ausweitung des Bestehenden auf den Online-Bereich unter dem Stichwort Trimedialität plus ein Problem in der Legitimation und in der Wahrscheinlichkeit, dass man Beitragserhöhungen, wie wir sie bisher gehabt haben, immer wieder durch die Länderparlamente bekommt, fahren wir ja absehbar auf eine Wand zu. Das kann man jetzt bestreiten. Man könnte auch sagen, wir machen die Augen zu und schauen mal, was passiert 2020, 2021. Aber so klar, wie es jetzt auch die KIF, Herr Fischer-Heidelberger ist ja da, es schon formuliert hat, dass es ein Problem geben wird. Also viel, viel deutlicher kann es, glaube ich, nicht mehr werden. Sie werden es ja morgen nochmal diskutieren. Das heißt, wir müssen uns auch fragen, wie sieht eine vernünftige Rollenverteilung aus? Die bedeutet dann nicht, der private Rundfunk macht nur Unterhaltung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht nur Information. Aber man muss schon genau gucken, wofür will man Beitragsmittel, die ja sehr beachtlich sind, immerhin 8 Milliarden im Jahr, für einen privaten Markt, der daneben existieren soll, ist das schon eine sehr gewaltige Summe. Wie kann man da einen Ausgleich finden? Und der geht für uns eben eher durch den vernünftig definierten Auftrag, der auch dann die Inhalte berühren muss. Weil wenn sich Herr Wilhelm hinstellt und sagt, wir machen keine Vorschläge für die Inhalte, sondern eher für Strukturen, und die Politik sagt, wir stellen uns aber nicht hin und machen Vorgaben zu den Inhalten, weil da gilt ja Staatsferne, dann ist das eine Situation, die so auch auf Dauer nicht gut gehen wird. Also ich glaube, man muss bei den Privaten schon sehr viel genauer hinschauen, und auch da gibt es, Sie haben jetzt ein Beispiel angesprochen, Herr Fasko, aber ich will ein anderes nennen. Ich hatte neulich ein Panel auch mit einem Vertreter der Bundeszentrale für politische Bildung, der als ein Beispiel für Kooperationen und Förderungen, die sie in letzter Zeit gemacht haben, die Kooperation mit den RTL2-Nachrichten genannt hat. Ein Klassiker, wenn auf Podien über, was muss man eigentlich machen, um Nachrichten drüber schreiben zu können, diskutiert wird. Und ab wann fängt eigentlich der Boulevard an? Die Reaktionen waren, dass sie selten so gute Ergebnisse erzielt haben, wie in dieser Kooperation, weil Leute, von denen man glaubt, dass sie mit den Inhalten überhaupt nicht zu erreichen sind, tatsächlich dann auch nicht nur kurzfristig, sondern auch längerfristig auf bestimmte Dinge hingewiesen werden konnten. Und das ist in der Tat schwierig, weil die Komplexität, die Herr Wilhelm angesprochen hat, die betrifft uns ja alle. Die Reduktion der Komplexität führt dann wiederum dazu, dass dass die Zuspitzung gewinnt. Und das kann es nicht sein. Also wir müssen schon auch noch eine Komplexität zulassen. Die ist aber nun mal in 5 bis 7 Minuten nur sehr reduziert möglich. Und dann muss man auch auf andere Dinge verweisen können. Also ich glaube, dass dieses alte Denken, irgendwie die einen machen so, die anderen so, das werden wir so nicht aufrechterhalten können. Und die Regulierung muss auch ein Stück weit umdenken und muss privaten Spielern wie unseren Mitgliedern sagen, gerade Dinge, die sich aus dem Markt nicht unbedingt refinanzieren lassen, müssen dann auch durch regulatorische Anreize, nicht durch Geld, sondern durch andere Dinge, wir haben ja viele Diskussionen dazu auch unter dem Stichwort Anreizregulierung schon geführt, mal umdrehen, dass es auch mehr Private gibt, die in dem Bereich sich neben der Refinanzierung auch dann beweisen können.
Meine Damen und Herren, gleich sind Sie auch dran mit Ihren Fragen und Beiträgen. Eine Frage würde ich gerne aber hier oben auf dem Panel noch machen, weil das auch schön anschließt an das, was Herr Grevenig zum Thema RTL2-Nachrichten gesagt hat. Herr Reinemann hat ja gesagt, die Menschen vertrauen Informationen von Menschen, die so sind, wie sie selbstkritisch gefragt sind, vielleicht die Journalisten auch in den letzten Jahrzehnten immer ja weniger so geworden oder haben sich immer weiter von den Menschen, für die sie eigentlich unterwegs sind, entfernt, sodass sich vielleicht auch dadurch so ein Missverhältnis eingestellt hat. Frau Zimmermann.
Ja, würde ich bei. Ich glaube, dass es so ist. Also, was mich stört, ist, dass die Freiheiten, die unser öffentlich, also rechtliches, ich wollte auch sagen wir mal, die freiheitliche Grundordnung bietet, nämlich vielfältig zu berichten, dass diese Freiheit nicht genutzt wird. Was mich am meisten aufregt, ist, dass es aus den vielen Nachrichten eines Tages eigentlich immer nur ganz wenige gibt, die von allen Medien, sei es jetzt privat, öffentlich-rechtlich, Zeitung, aufgegriffen und durchgekaut werden. Ich finde, dass man sich aneinander orientiert, guckt, ich weiß noch, wie bei uns früher die Blattkritik in der Zeitung war. Da hat der die Blattkritik gesagt, wir haben all das, was die anderen auch haben. Da kann ich nur sagen, das ist eigentlich kein Qualitätsmaßstab, sondern man fühlt sich gut, wenn man das hat, was die anderen auch hat. Aber viel wichtiger wäre es doch, wenn die Vielfalt mal wieder auch als Vielfalt in Erscheinung treten würde. Sondern es ist so, alle, das ist ja so, wenn man abends die Fernsehnachrichten geguckt hat, muss man morgens die Zeitung nicht mehr lesen. Und deswegen bestellen die Leute auch die Zeitung ab, weil sie sagen, die Nachricht kenne ich doch schon aus dem Fernsehen oder aus den sozialen Medien oder wo auch sonst immer her. Das heißt, die Journalisten müssten auch mehr Mut haben, nicht nur die Journalisten, auch vor allen Dingen die Institutionen, die Medien machen, den Mut haben, einfach eigenständige Themen aufzugreifen und zu sagen, ich muss jetzt nicht das aufmachen, was alle aufmachen, sondern ich nehme mein ganz eigenes Thema, dann wäre schon was gewonnen. Und ich glaube, dann würden die Leute auch wieder mehr Spaß daran haben, als an diesen einförmigen Themenbrei, der aus 20 Nachrichten besteht, die in den Zeitungen, in den ZDF-Nachrichten, in den ARD-Nachrichten, in den RTL-Nachrichten bei den Privaten muss man ja noch sagen, die haben ja manchmal noch den Mut, die Themenvielfalt etwas zu erweitern. Ob das in die richtige Richtung geht, ist jetzt mal eine andere Sache. Aber immerhin werden die noch mal von den Leuten geguckt, die nichts mehr lesen, weil sie da noch mal eine andere Meldung haben. Und das ist mein Appell, endlich mal diese Vielfalt, die möglich wäre, auch mal wieder zu nutzen.
Herr Gutjahr, ganz, ganz konkrete Frage da. Wir hatten gestern die Wahlen in Berlin. Die AfD ist natürlich auch hier mit einem zweistelligen Ergebnis ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Gerade aus Kreisen der AfD hört man ja einerseits diese Lügenpressevorwürfe ganz besonders laut und gleichzeitig auch immer Kritik. Zum Teil auch gern angenommene Kritik, man sei so in einer Art Opferrolle, weil eben die Systemmedien den eigenen Laden, die eigene Partei ignorierten. Wäre das ein Lösungsansatz zu sagen, wir setzen uns vielleicht anders als bisher mit der AfD oder anderen Gruppierungen, die die klassischen Medien so vehement kritisieren, auseinander?
Fragen Sie mich oder wen?
Nee, Herrn Gutjahr hatte ich jetzt eigentlich gefragt. Der überlegt auch schon, entschleunigt.
Ich denke, es darf keine Rolle spielen, wenn es eine Partei gibt, die nicht gegen das Parteiengesetz oder den Verfassungsschutz verstößt, dann natürlich müssen wir uns mit der auseinandersetzen und das möglichst, ich sage möglichst, objektiv. Nur diese Objektivität ist so ein Ding. Ne? Ich habe sowohl für den Bayerischen Rundfunk als auch für den Westdeutschen Rundfunk zeitweise gearbeitet. Da gibt es Unterschiede. So, und also insofern ist das, also fängt das da schon an. Ich glaube nur, warum wir auch so, wie soll man sagen, so ängstlich fast schon sind vor solchen extremeren Parteien, ist, dass es sehr anstrengend ist, sich mit denen auseinanderzusetzen. Da gelten eben diese Absprachen oft nicht, die es dann in so Rotbeinrunden gibt. Und auf einmal wird der Journalist vorgeführt. Ja, und das ist natürlich immer, das kann auch karriereschädigend sein. Und deshalb glaube ich, ich kann da immer nur einen guten Kollegen und Freund zitieren, Armin Wolf aus Österreich, der jahrelang mit der FPÖ zu tun hatte. Du musst richtig, richtig aufpassen. Du musst dich vorbereiten, wie selten, weil diese Leute natürlich sich auch gerne in dieser Opferrolle natürlich auch gerne inszenieren. Also so oder so, ich glaube, das Sorgfältigkeitsprinzip gilt und Gleichheitsprinzip gilt für alle und wir sollten uns auch wirklich verabschieden davon, jeder Mensch ist ja nicht neutral auf die Welt gekommen, auch wir Journalisten nicht. Jeder von uns trägt ja irgendwo seine eigene Meinung auch mit sich herum. Und da müssen wir transparenter werden. Ich schaue mir immer beim Artikel sofort an, wer hat das geschrieben und in welchen Funktionen ist der sonst noch so unterwegs. Und ich schreibe in meinem Impressum auch rein, dass ich in keiner Partei bin, dass ich den Vereinigten Staaten nahestehe, weil ich im Amerika-Hausverein sitze und sonstige Verpflichtungen nicht habe. Ich finde, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, nicht nur bei Politikern, auch bei uns Journalisten.
Herr Fasko, sind Journalisten...
Und dann ist es auch okay, eine Meinung zu haben. Ja, warum nicht? Ist ehrlich.
Ich möchte eine Nuance dazu tun, die wir heute noch gar nicht angesprochen haben, weil ich gerade am Wochenende Preise übergeben durfte für lokale, private, nicht kommerzielle Medien. Und dort haben wir Leute, die ein tolles Stück gemacht haben über einen Ort und Flüchtlinge und wie der ganze Ort zerrissen ist. Als sie den Preis bekommen haben, hat der Mann, der war fast 30, fast Tränen in den Augen gehabt und sagte... Ich werde von bestimmten politischen Richtungen, vor allem von den Anwälten, weil dort ein paar O-Töne drin waren, die grenzwertig waren, aber nicht mit Sicherheit, bin ich relativ sicher, nicht problematisch sind, aber die ihn dazu gebracht haben, diese Anwälte, dieses Stück aus dem Sender zu nehmen. Die haben es dann wieder übers Internet und anders gemacht, weil er sagte, wir werden das, wie Sie es gesagt haben, wir werden das jetzt ausfeiten. Ich bin 29, ich kriege das irgendwie geregelt. Aber wenn junge Leute, wir haben ja ganz, ganz viele junge Leute, die in Bürgermedien, die in Medienkompetenzprojekten, Ausbildungskanälen sehen, die auch die Medien lernen, die verstehen, die auch wissen, dass ihre lokale Themen Menschen oft erreichen. Wenn die dann plötzlich mit so etwas konfrontiert würden, mit Anwaltsschreiben, mit Druck, mit 8.000 Euro und so weiter, die sie zahlen sollen, dann muss man überlegen, wie man es schafft, eine Situation zu ihnen zu bekommen, dass auch die Jungen, die Neuen, die, ich sag mal, Ehrenamtlichen, die kleinen Journalisten Blogger. Davon leben, die Blogger davon leben und nicht rund gemacht werden. Ich wollte deswegen diese Nuance reinbringen. Wir haben in dieser Medienwelt, ich denke, sehr gute, große bundesweite, auch landesweite Angebote. Aber die regionalen, lokalen Angebote, die ja oft diejenigen sind, die sehr vertrauensnah sind, weil da treffe ich ja den Menschen auch beim Bäcker und beim Netto, wenn ich einkaufe, der da die Sendung macht. Da stehen ja auch wir, die Medienanstalten, sehr stark dafür, die zu unterstützen. Dass diejenigen auch ein Teil der Medienwelt sind und wir arbeiten sehr, sehr stark daran, dass sie irgendwie erhalten können, Stichwort Vielfalt, was Frau Zimmermann sagte, sind auch Teil, vielfaltsergänzend dieser Medienwelt und vielleicht müssen wir, das war jetzt ein ganz großes Thema, irgendwann auch die Finanzierung dieser Strukturen überdenken, weil wir, wenn wir sie haben wollen und wenn wir junge Leute, aber auch ältere haben wollen, die diese lokalen, regionalen Welten auch sich mit Medien beschäftigen, dann braucht man auch die Möglichkeiten und muss nicht nur sagen, naja, irgendwie können die ja ins Netz schreien. Und ich glaube, da werden wir eine Diskussion haben, nicht, dass wir öffentlich-rechtliche Strukturen brauchen, aber Förderung auch von lokalen Fernsehen, Förderung zu schaffen, damit Lokales auch diesen Glaubwürdigkeitsanspruch weiterhin schaffen kann. Das ist ein Thema, Bayern ist ja ein gutes Beispiel, das ist ein Thema, das wir noch bekommen werden in einer immer komplizierteren Medienwelt.
Vielen Dank für diesen Appell. So, jetzt schaue ich mal ins Publikum. Gibt es Fragen, gibt es Anmerkungen zur Diskussion? hier oben. Bitte sehr. Könnten wir das eine Mikro dann vielleicht da rübergeben? Ich weiß nicht, ob da ein Anreichservice organisiert ist.
Hein von der Uni Köln. Herr Fasko, eine Ihrer Bemerkungen hat mich doch sehr gereizt, ja, wo Sie sagten, wir werden uns an manches gewöhnen müssen. Ja, wir werden uns an auch veränderten Umgang gewöhnen müssen, an Möglichkeiten der Potenzierung von Ehrverletzungen. Und wissen Sie, da hört es für mich auf.
Für mich auch.
Ja, wir haben viele der Prozesse, die wir beschreiben, haben damit zu tun, dass hoheitliche Gewalt Steuerungsansprüche aufgegeben hat. Es galt für uns einmal keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Das ist geradezu ein Glaubensbekenntnis des Grundgesetzes gewesen. Und ich glaube, wenn Regulierer und Administrierer normative Steuerungsansprüche aufgeben und aufgeben, nicht mehr klar zu definieren, wo die Grenzen sind, dann rufen sie die Verletzer der nicht mehr deutlichen Grenzen geradezu auf den Plan. Und dass die Landesmedienanstalten etwas mehr an Telemedienregulierung machen könnten, das steht für mich völlig außer Zweifel. Da sehe ich sehr viel Nachholbedarf. Was das Thema betrifft, Lügenpresse. Wir haben viele Möglichkeiten und Appelle gehört, wie man den Leuten Medienprozesse transparent machen könnte und so weiter. Wir müssen, glaube ich, eines verstehen. Und eine Bemerkung von Herrn Grimbeck gibt mir Anlass dazu, nochmal darauf hinzuweisen. Lügenpresse ist ein polemischer, politischer Kampfbegriff von Leuten, die nicht rational, sondern wie man heute sagt, postfaktisch drauf sind. Ja? Diese Leute werden Sie nicht damit auf Ihre Seite ziehen, dass Sie ihnen erklären, wie Nachrichten funktionieren. Ja, die besseren Köpfe unter denen wissen ganz genau, wie das funktioniert, aber sie wollen es nicht. Die kriegen Sie nicht so. Sie haben gesagt Systempresse. Ja, das ist doch Lügenpresse, Systempresse, Systemparteien. Das kennen wir alles aus der Weimarer Republik. Gerade auch diesen Dingen gegenüber dürfen wir Steuerungsansprüche nicht aufgeben und müssen meiner Ansicht nach nicht ständig erzählen, dass wir doch Verständnis haben müssten, dass wir die Leute doch hören müssten. Was die erste Aufgabe einer freiheitlich-demokratischen Ordnung ist, ist klarzumachen, wo die Grenzen sind. Und zu sagen, ihr bewegt euch partiell außerhalb der Grenzen, das ist wichtig. Insofern ist auch ein Vorschlag, der aus der Bayerischen Staatskanzlei kommt und sagt, lass uns doch ARD und ZDF fusionieren. Was Ähnliches habe ich bei der AfD gelesen. Ja, wie kann man so etwas als Vertreter einer, wenn ich das mal so sagen darf, Systempartei überhaupt laut sagen? Ja, das finde ich indiskutabel. Und meiner Ansicht nach müssen sich die, gerade wenn die Öffentlich-Rechtlichen, Herr Grevenich, seien Sie mir nicht böse, über die Privaten kann ich da nicht ernsthaft reden. Wenn man die in Anschlag gebrachten Studien von Weiß und so weiter, Programmanalyse, Vollprogramme sich ansieht, dann weiß man, dass der Nachrichtenanteil gerade über kontroverse politische Ereignisse in den sogenannten Nachrichtensendungen der Privaten von verschwindender Geringheit ist. Aber wenn die Öffentlich-Rechtlichen diesen sozusagen Raum, den sie besetzen können, besetzen wollen, dann müssen sie sich dazu bekennen, dass jede Art von Berichterstattung Konstruktion eines Weltbildes oder eines Nachrichtenbildes ist. Das Entscheidende ist, glaube ich, der gute journalistische Standard dabei. Das ist genau wie in der Wissenschaft. Die Einhaltung der Methoden macht das Kriterium aus. Die Einhaltung fachlicher journalistischer Standards und eines journalistischen Ethos, das macht den Unterschied aus. Man muss das nicht ständig erklären, man muss es tun.
Ja, das finde ich auch.
Ja, und da sehe ich Defizite, die wir durch die Konvergenz der journalistischen Verhaltensweisen in öffentlich-rechtlichen und privaten Systemen haben. Im Grunde muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder strenger mit sich sein und den Anspruch erheben, ja, wir rekonstruieren Weltbilder, aber wir tun es nach rationalen Kriterien.
Herr Gutjahr nickt zustimmend.
Ja, ich möchte sogar vielleicht, wundert Sie das so als eher jüngerer Vertreter aus den öffentlich-rechtlichen Reihen, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir müssen eigentlich wieder back to the roots. Ich sehe eine große Gefahr und zwar eine Form von Déjà-vu. Als Mitte der 80er Jahre die privaten Rundfunkvertreter und die privaten Sendeanstalten kamen, begann der Wettlauf sozusagen um, ne, was war das alles, Tutti Frutti und Gerichtsshows und diese Nachmittags-Talkshows und so weiter. Und da haben wir leider im Grunde genommen uns einem Wettbewerb gestellt, den wir uns hätten, glaube ich, nicht stellen sollen. Die Erfindung der werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49, wie wir später von Herrn Konrad erfahren haben, die er sich einfach ausgedacht hat und alle sind mitgelaufen. Das hat uns, glaube ich, nicht gut getan. Ich sehe jetzt einen ähnlichen Prozess im Wettlauf um Klicks. Und ich möchte auch einen Appell auch in die öffentlich-rechtlichen Systeme wieder zurückwerfen und sagen, wir sollten nicht wieder diesen Fehler machen, dass wir uns sozusagen an den untersten Standards orientieren, sondern lieber mal was weglassen, lieber mal was nicht machen und dafür das Wenige, was wir machen, aber so gut machen, dass es, egal welche Meinung man vertritt, zumindest eben genau solcher Qualitätsstandards einfach entspricht. Das wird mit weniger Geld, weniger Personal und so, glaube ich, so nicht zu machen sein. Ich glaube, wir müssen uns wirklich auf unsere Qualitäten besinnen. Was ich als Blogger gelernt habe, war, dass ich nicht jeden Tag irgendwas schreiben muss, was jeder andere auch schon gebloggt hat, sondern ich mache jetzt nur noch Dinge, von denen ich weiß, die sind wirklich sehr wichtig und sehr, da nehme ich mir Zeit und stecke Muße rein. Sei entweder der Erste oder der Beste. Das ist so mein Anspruch im Moment. Natürlich will man als Journalist auch der Erste sein, wenn wir diesen Anspruch aufgeben. Ich meine, es war schon in der Pennypresse immer wichtig, ich bin Titanic untergegangen, wenn du es erst am nächsten Tag gemeldet hast, dann hast du halt die Auflage verloren. Ja, und dieser Wettlauf um Geschwindigkeit, der ist nicht neu. Sei der Erste und oder sei der Beste. Meine Sorge ist nur, dass wir dadurch, dass wir versuchen, alles irgendwie zu machen, im Mittelmaß enden und auf Mittelmaß hat keiner gewartet und auch schon gar keine Gebührengelder.
Dann Herr Grevenich und dann Herr Fassbohn, bitte kurz.
Ja, ich würde gerne zu zwei Aspekten ganz kurz was sagen, Herr Professor Hein. Sie hatten ja angesprochen, dieses Thema Leute, die man auf jeden Fall nicht kriegt. Also ich hatte mich im Vorfeld jetzt auf dieser Veranstaltung hier auch nochmal bei uns umgehört, das ist nicht repräsentativ auch von Erfahrungen, die Journalisten bei uns auf solchen Diskussionsveranstaltungen, von denen sie selbst berichtet haben, gemacht haben. Und in der Tat, da gab es so eine grobe Richtschnur, ein Drittel sozusagen hält sich sowieso zurück und positioniert sich nicht, ist eher da, hört zu, ein Drittel ist zumindest vor der Veranstaltung ansprechbar und für inhaltliche Argumente zugänglich und ein Drittel bekommt man überhaupt nicht, egal, weder vorher noch nachher wahrscheinlich schon gar nicht. Die Zahlen, die wir vorhin gesehen haben, haben ja dann auch nochmal verdeutlicht, 20% sozusagen auf Dauer gerechnet, kriegt man wahrscheinlich nie, aber um den Preis sollte man ja vielleicht das Drittel oder die Zahl derjenigen, die man noch erreichen kann, dann auch nicht aufgeben. Und zum Thema reine Quantifizierung von Inhalten, Nachrichteninhalten bei Privaten. Ich finde, das ist schon Teil des Fehlers. Also wenn man jetzt nur rangeht und sagt, wir gucken und machen wirklich nur Minutenrechnung in den linearen Programmen, wie viel Bestandteil privater Programminhalte sind Vermittlung von harten politischen Informationen. Da müssen wir uns dran gewöhnen, dass das nicht das alleinige Kriterium sein wird. Es wird künftig auch ein Kriterium sein und ist es auch jetzt faktisch schon, ob Konstantin Schreiber Dinge für NTV in Sachen Flüchtlinge macht, die einfach mal andere Herangehensweisen sind oder die Dinge neu denken und neue Zielgruppen erschließen. Und da geht es eben nicht um Minutenzählen im linearen Programm und deswegen auch kein Messen des privaten Rundfunks in toto an diesen Zahlen. Also da müssen wir, glaube ich, auch ein Stück weit mehr an eine Qualifizierung anstatt die bloße Quantifizierung gehen.
Das für mein Privates.
Herr Fassko.
Ja, ich finde das genau richtig. Ich gehe genau in die Richtung, wie ich eben gesagt habe, dass die Öffentlich-Rechtlichen vor allem, die ja diesen Anspruch auch haben und auch diese Verpflichtung überlegen müssen, sehr intelligent, wie sie Weltbilder vermitteln und ein gutes Stück nicht die Leute dazu bringen, am Schluss dann vielleicht zu Sendern zu springen, die sich darüber freuen, weil sie sich darüber finanzieren. Aber ich wollte, weil so Leopoldium ist ja immer spannend, wenn man so ein bisschen pointierter ist und auch mal dann diskutiert, möchte aber gerne diesen Vorwurf, die machen da zu wenig bei der Telemedienaufsicht, diese Medienanstalten aufgreifen. Wenn ich sehe, dass wir erstens relativ, und nochmal vielleicht den Satz davor, wo Sie sagen, naja, dein Satz, da muss man sich dran gewöhnen, da hört es aber auf bei Beleidigung und so weiter. Und das schreibe ich absolut. Alles, was juristisch grenzwertig ist, alles, was dazu führt, dass man strafrechtlich oder anders gegen etwas vorgehen soll, das soll dazu führen, dass man es macht. Weil wer glaubt im Netz, dass er irgendwie da frank und frei, vielleicht sogar mit Klarnamen sagen kann, was er will, der soll auch das oder die soll auch das dann so spüren bekommen. Und ich bin der Meinung, man muss die Rechte nutzen, die man hat, auch als jemand, der dann im Netz mehr oder weniger betroffen ist. Aber wir haben eben in Zeiten von Amazon, Apple, Facebooks, von Pinterest und so weiter so viele Veränderungen, dass sich diese neue Welten, und das war auch das, was Herr Guthi am Anfang gesagt hat, diese Begeisterung dazu führt, dass Menschen einfach Dinge machen, auch wenn sie es vielleicht früher hätten nicht machen sollen. Und wir sagen, eigentlich ist es doch doof, was ihr macht, gerade die Jüngeren, lasst es doch sein. Und jetzt zum Vorwurf. Wenn ich mir überlege, dass wir Frau Merkel, das war ganz schön heftig, die diese Diskussion dazu gebracht haben, zu sagen, wir lassen es. Wenn wir, das kann man ja hier ja auch sagen, der Bundestagspräsident überlegt hatte, sehr offensiv überlegt hatte, ob er das Bundestagsprogramm 1 und 2 auf den Astra-Satelliten legt und wir ihm dann gesagt haben, lass es bitte, weil am Schluss machst du jetzt gerade das, was ein staatsferner Rundfunk nicht sein darf, nämlich als Staat, als Hoheit irgendwo selbst Rundfunk, dann kann man zumindest sagen, wir legen uns nicht mit den Kleinsten an. Natürlich kann man sagen, am Schluss bei der Masse macht ihr nicht genug. Aber wir gehen jetzt zum Beispiel auch ganz massiv an Dagi B und andere Geschichten ran, wo plötzlich, wo plötzlich im Internet seit einiger Zeit Leute Geld verdienen ohne Ende, weil plötzlich diese Schleichwerbevorwürfe ihnen auch zugerechnet werden müssen und wir ihnen sagen, Freunde, bisher und nicht weiter. Und unsere Erfahrung ist übrigens, dass die, ich glaube, die machen nicht nur Show und blöffen uns, so blöd sind wir auch nicht. Wir haben viele, viele Erfahrungen mit dem Privaten, wie man ein gutes Stück auch die Dinge durchfightet, dass sie sagen, wir wollen ein gutes Stück wissen, was wir dürfen. Ich glaube zwar nicht, dass sie dann irgendwie Dauerwerbesendungen drüber schreiben, wie das Stefan Raab dann gemacht hat, als wir ihn gezwungen haben, seine komische Wok-WM entweder zu beenden oder das drüber zu schreiben. Er hat dann übrigens bei seiner Fernsehsendung an gleicher Stelle, in gleicher Schrift, Dauerfernsehsendung drüber geschrieben, damit die Leute das Werbe nicht mehr sehen. Also Sie merken, und jetzt letzte Bemerkung, dass wir da schon unterwegs sind und im Stichwort Jugendmedienschutz und Telemedien. Ich bin seit, ich glaube, gefühlt bin jetzt 7-8 Jahre Direktor. Seit dem ersten Tag bin ich Mitglied der KJM, der Kommission für Jugend- und Medienschutz. Und was wir dort erstens zu sehen kriegen an Schweinkram und schlimmen Sachen und auch Nazi-Sachen. Und zweitens, wir alle 3-4 Wochen, wenn wir sitzen, ja bis hin, und das geht fast alles vor Gericht, noch durchfighten müssen. Gegen nicht bloß die Bordellbesitzer, die Sachen reinstellen, sondern auch gegen die, sagen wir mal, extremistischen Parteien und anderen. Das geht auf keine Kuhhaut. Das machen wir nicht üblicherweise nicht in dem Maße immer so publik, weil wir auch der Meinung sind, manche Sachen muss man nicht diese öffentlichen Raum geben. Aber wir kämpfen und arbeiten im Bereich Telemedien sehr engagiert.
Na, da sind wir froh.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen oder Wortmeldungen aus dem Publikum? Bitte sehr.
Ja, Michael Funken von der VRFF. Die Mediengewerkschaft mit Betriebsgruppe ZDF, insofern ein Betroffener. Ja, ich nehme so ein bisschen mit, wir sollen mehr Navigator wieder sein, wir sollen also durch den Dschungel der Informationen führen, wir sollen dabei glaubwürdig sein und wieder glaubwürdiger werden, selbstkritisch sein, wir sollen auch entschleunigen, also nicht immer nur der Erste sein, sondern, das fand ich sehr gut, das Bild, auch der Beste sein. Das heißt, die Nachricht vielleicht erst raus, wenn wir wissen, dass sie stimmt. Ich leite mal gleich über zu morgen, ja. Das würden wir alles gerne tun. Ich glaube, wir tun es auch in weiten Teilen sehr gut. Zeigt ja auch die Studie, die wir gehört haben. Dafür braucht man natürlich Personal.
Ach nein, jetzt.
Ja, dafür braucht man Personal. Und um gleich auf ein Grevenen einzugehen. Doch, wir werden es ja morgen hören, ja. Und Sie sollten es besser wissen. Ich meine, Sie sind doch aus der Branche, ja. Das kann man nicht alles machen. Das kann man nicht alles machen, so aus der Lameng, ja. Da muss man gut ausgebildete Leute haben, erfahrene Leute haben. Und beim Privaten, ja, das können Sie doch machen. Ich verstehe jetzt Ihr Jammern gerade gar nicht. Sie können das doch alles auch tun. Sie haben doch Geld, da wird doch Geld verdient. Wo ist das Problem?
Kurze Antwort noch, Herr Grebinich.
Ich weiß nicht genau, was wir jetzt machen sollen. Ich glaube,
besseres Programm.
Sachliche Diskussion wäre auch ganz schön. Was ich vorhin gesagt habe, wenn Sie sich darauf beziehen, ist, wenn Sie die Rollendefinition im dualen System ernst nehmen, dann müssen Sie erstmal davon ausgehen, dass die Tatsache, dass unsere Mitgliedsunternehmen auch auf die Refinanzierung gucken, nicht per se etwas ist, was Sie mit einem Bäh oder was Minderwertigen belegen. Das würde nämlich im Übrigen auch die gesamte Presselandschaft mit einschließen, die genauso schauen muss, wie sie sich refinanziert aus dem Markt. Den Punkt haben wir jetzt ja komplett ausgeblendet. Nur bezugnehmend auf Herrn Wilhelm und den trimedialen Ansatz habe ich vor allen Dingen deutlich machen wollen, dass die Grenzen, die wir für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk momentan allein auf Basis von quantitativen Grenzen haben, weil nämlich ein Fernsehprogramm nur 24 Stunden am Tag lang sein kann, mit Blick auf den trimedialen Ansatz irgendwann nicht mehr gelten. Das heißt, wir müssen dann darüber reden, wo sind eigentlich die inhaltlichen Ziele, die verfolgt werden sollen. Das wäre der Punkt, den ich nochmal deutlich machen wollte.
Vielen Dank. Ja, wir sind am Ende einer engagierten Diskussion, einer sehr, sehr vielschichtigen Diskussion. Ich darf mich hier oben auf dem Podium bei allen ganz herzlich bedanken. Und wie das gute Tradition ist, gebührt das Schlusswort natürlich dem Vorsitzenden des DBB, Herr Dauderstedt, bitte schön.
Ja, das ist jetzt nicht einfach nach so einem bunten Strauß an Argumenten, was wir gehört haben. Ich stelle erstmal fest, es hat sich gelohnt. Herr Wilhelm hat uns mit zwei Herausforderungen konfrontiert, trimedial Meinungsvielfalt zu sichern, sie ja nicht alleine den sozialen Netzwerken zu überlassen und Meinungsbildung zu begleiten und gleichzeitig Erklärungskompetenz zu behalten. Und das Ganze bei dynamischer technischer Entwicklung, Zeitenwende, hat er da ein Zitat gebracht, unkontrollierte und unkontrollierbare Beschleunigung, die wir im IT-Sektor erleben. Ich durfte als Mitglied des ZDF-Fernsehrats vor 14 Tagen auf der IFA sein und mir angucken, was es an technischen Neuerungen gibt. Das ist eine Entwicklung, die wir vor 2-3 Jahren nicht vorhersehen konnten und die wir auch jetzt nicht prognostizieren können, was uns in den nächsten 1-3 Jahren da serviert wird. Es ist also Aufgabe, die Zukunft des Journalismus mit der Zukunft der technischen Möglichkeiten des IT-Sektors zu verknüpfen. Wenn Programmgestalter mit Programmierern zusammenarbeiten müssen, ist das nicht immer ganz einfach. Aber das schien mir eine der wichtigen Herausforderungen zu sein. Das geborene Massenmedium Bayerischer Rundfunk will seinen Rundfunkplatz 1 behalten und das nicht nur als Adresse, sondern eben auch im Benchmarking der Fernsehsender. Ich glaube, das war seine Botschaft. Herr Reinemann hat verdeutlicht, wie die Vertrauenskrise sich relativiert, wenn man sie genauer anschaut. Medien als Basis für Meinungsbildung haben Verantwortung. Quellenvielfalt führt zu Verunsicherung. Das waren wichtige Aussagen zu getrennten Kommunikationsräumen. Der Zusammenhang zum Vertrauen in andere Institutionen war, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir gelernt haben. Zusammenhang zur politischen Einstellung des Konsumenten. Und da kann ich mir auch als Fazit sagen, ich war heilfroh, dass die Gewerkschaften sich, was die Glaubwürdigkeit angeht, zwischen Bundestag und Bundesregierung irgendwo so im halbwegs normalen Mittelfeld aufgehalten haben. Die Diskussion hier im Podium hat gezeigt, dass die Medienlandschaft sich stark verändert und verlagert. Wir haben viele Anregungen bekommen, wie man das besser machen kann. Mehr erklären, mehr Sorgfalt zeigen, die Komplexität reduzieren, Qualitätsstandards nicht aufgeben. Ich glaube, entscheidend, und da greife ich auch das auf, was aus dem Publikum gesagt worden ist, entscheidend ist, wie weit sollen, dürfen und können Staat und Gesellschaft Einfluss nehmen auf die vierte Gewalt, um Glaubwürdigkeit zu sichern und Vorwürfen von Lügenpresse zu begegnen. Wer jedenfalls den öffentlich-rechtlichen Staatspropaganda unterstellt, hat hier nicht richtig zugehört oder nicht richtig hingesehen, denn dann hätten ja auch jene Kritiker bemerken müssen, wie ernsthaft ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren verfassungsrechtlich vorgegebenen Auftrag erfüllen, zu informieren, zu bilden und zu unterhalten. Es ist ja gerade seine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmacht. Wer sonst könnte so vielseitige, für jedermann frei zugängliche Programmangebote machen, Meinungsvielfalt sichern und so den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens auch fördern. Und wie Frau Zimmermann so richtig angemerkt hat, es fehlen Filter und Navigatoren. Anonymität führt auch zur Verrohung der Sprache und des Umgangs. Einmal mehr, glaube ich, zu viel Gewalt in unserer Gesellschaft. Ich denke, Die Arbeit der Öffentlich-Rechtlichen ist unverzichtbar und muss auch künftig garantiert bleiben. Deshalb wenden wir uns auch entschieden gegen alle Bestrebungen, die Existenzberechtigung öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frage zu stellen. Großen Dank. Großen Dank auch noch einmal an das Panel. Ich wiederhole, es hat sich gelohnt. Wollen Sie noch weiter mitreden? Wollen Sie widersprechen oder zustimmen? Wir bieten die Gelegenheit, Get Together, gleich hier um die Ecke im DBB-Club. Es war schön, dass alle hier waren. Schönen Abend.